Denkst du bei Bauhaus an einen Besuch im Baumarkt oder an Stahlrohrmöbel? Fährt man östlich des Harzes eigentlich per Anhalter oder doch als Anhaltiner? Und hat Sachsen-Anhalt eigentlich mehr zu bieten als seine Geschichte? Wie können wir die Erzählung rund um dieses Bundesland neu prägen? In der zweiten Folge mit John Palatini, Geschäftsführer des Landesheimatbundes Sachsen-Anhalt, reden wir über Vergangenheit und Gegenwart in diesem Bundesland und welche Geschichten es sich lohnt, weiterzuerzählen. Mein Name ist Jan Wagener und ich führe im Podcast Die GUSA redet mit Gespräche über soziale Innovation, gemeinwohlorientierte Unternehmen und Sachsen-Anhalt. Falls du Teil 1 des Gesprächs mit John Palatini noch nicht gehört hast, empfehle ich dir, die Folge jetzt zu pausieren und das nachzuholen. Ansonsten viel Freude beim Zuhören.
Wollen wir ein bisschen auf die Geschichte gucken? Wir haben schon verschiedene Stichwörter angeworfen. Mal gucken, wie weit wir jeweils kommen. Ich glaube, wir kommen nicht um Luther drumherum auf jeden Fall. Den müssen wir, glaube ich, einmal zuerst ansprechen. Luther in Sachsen-Anhalt, sage ich mal bewusst, weil Luther natürlich auch außerhalb von irgendwie Sachsen-Anhalt relevant ist. Luther in Sachsen-Anhalt in 3 Minuten, was würdest du sagen, ist so die Kurzzusammenfassung für Leute, die wirklich sagen so, ja, Luther habe ich schon mal gehört, aber wer war das nochmal?
Ich habe beim Landesheimatbund angefangen zu arbeiten, Ende 2016, dann richtig 2017. Das war so am Ende der Luther-Dekade und ich hatte das Gefühl, da waren alle ein bisschen erschöpft vom Thema. Als Wittenberger, weiß ich gar nicht, könnte man von mir erwarten, dass ich jetzt da irgendwie ein flammendes Plädoyer halte. An mir, ich glaube auch an meinen Klassenkameradinnen und Kameraden ist dieses Luther-Thema eher ein bisschen vorbeigegangen. Mich hat das eigentlich nie irgendwie prägend berührt. Klar weiß ich mit sozusagen, also aus meiner heutigen Perspektive, wie wichtig das alles ist und ich kann das einordnen und kenne die Luther-Gedenkstätten und finde das auch alles ganz richtig und wichtig. Aber für mich selber bedeutet Luther relativ wenig, auch wenn er für das Land natürlich ausgesprochen wichtig ist, auch als historische Persönlichkeit.
Aber als, also wahrscheinlich eher was, wo man, wenn man ein spezielles Interesse hat, mal sich die Orte angucken kann, häufig auch im Ortsnamen teils festgehalten, die wichtigen Orte.
Ja klar, ich meine, es gibt ja auch dieses wunderbare Museum in Mansfeld. Das ist ja so ein Geheimtipp, wenn man das mal so sagen darf. Also die anderen Luther-Museen auch, aber dann kommt man nach Mansfeld, wo Luthers Elternhaus stand und da hat man einfach einen wirklich fantastischen Museumsbau hingesetzt, der einem sozusagen nochmal diese Welt auch entdecken lässt und der sozusagen Luther auch als Persönlichkeit hervorgegangen ist.
Nächstes Stichwort Bauhaus, was auch so ein auch touristisch sehr relevant ist, aber ich auch wahrnehme, dass es in der Gegenwart schon auch nach wie vor noch jetzt gerade auch durch große Förderprogramme oder ein großes Thema ist. 100 Jahre hatten wir jetzt letztes Jahr, glaube ich. Ich persönlich muss immer sagen, ich habe das immer nicht so richtig verstanden. Ich habe immer gedacht, okay, aber warum ist das jetzt so relevant für uns heute noch? Warum gucken wir uns das noch an? Warum das und nicht anderes? Kannst du mir nochmal erklären, warum ist Bauhaus so besonders?
Also das Bauhaus ist natürlich als Institution zu uns gekommen, war davor ja schon in Weimar und hat sicherlich die klügsten und innovativsten Köpfe in seiner Zeit versammelt und entscheidende Impulse für alle möglichen Bereiche, das Bauen, aber eben auch das Design und so weiter gegeben. Und das ist sicherlich etwas, wo es uns sehr leicht fällt, aus der Gegenwart Bezüge sozusagen herzustellen. Dass das sich in Dessau ereignet hat, ich glaube, darauf kann man fast wirklich stolz sein und sagen, wow, das ist total toll, dass wir das hier auch hatten und dass es dann nicht mehr hier sein konnte, ist natürlich weniger rühmlich, aber zumindest glaube ich, ist die Auseinandersetzung des Bundeslandes über die Kulturpolitik mit dem Bauhaus sehr konsequent und auch richtigerweise in der Weise, wie sie sich ereignet und dass wir da so ein ja auch hochgelobtes Museum hingebaut haben, das sich sozusagen dem Bauhaus nochmal auch in dieser Weise widmet. Das finde ich großartig und das ist natürlich aber weiterhin auch sozusagen ein lebendiger Ort ist, der für Dessau große Bedeutung hat.
Was war damals das, was Bauhaus besonders gemacht hat? Oder kannst du es nochmal für wirklich die Menschen, die nicht so einen Bezug dazu haben, nochmal kurz zusammenfassen, was so die Besonderheiten waren, die vielleicht auch das ist ein Sinn, was heute jetzt auch wieder hervorbeschworen, das wäre das falsche Wort, aber weswegen man heute auch noch drauf guckt und das Relevanz hat für Menschen?
Also ich bin kein Bauhaus-Experte, aber diesen funktionalistischen Ansatz, dass man, wie man eben baut, wie man Design macht, dass man das in einer Schule so organisiert, dass es eine Wirkung erzielt, dass es in die Breite geht, dass man dort so viele verschiedene hochinteressante Persönlichkeiten als Lehrer gewinnt, die dann wirklich den Ort finden, den Raum bekommen, sozusagen ihre Ansätze, ihre modernen Ansätze, ihre Kreativität dort wirklich auszuleben, das finde ich ist erstmal das Inspirierende. Also das Bauhaus als Schule, als Ort, an dem wirklich Innovationen auch möglich gemacht wurden, weil sie auch gewollt waren. Ich glaube, das ist eigentlich inspirierend und klar, aber die ästhetische Dimension, die Gebäude, die entstanden sind, die man ja dort auch sehen kann, die sich aber ja eben nicht nur in Dessau dann ereignen, sondern die ja in eine Formsprache, in eine Bauen der Moderne einmünden, das ja sozusagen global prägend geworden ist. Und damit ist das Bauhaus ja bis in die Gegenwart dann auch wieder ein Ort der Auseinandersetzung. Wir sehen das ja aktuell, dass die AfD genau diese Art des Bauens angreift und ablehnt und dagegen andere Baustile sozusagen bevorzugen will. Das ist ja eine Diskussion, die ereignet sich und die ist aber ja auch wieder geeignet, sozusagen sich hier entsprechend auch zu positionieren.
Dann das größte Thema geschichtlich, wahrscheinlich wenn es so um die Prägung geht für das gesamte Bundesland, das ganze Thema DDR. Ich glaube, die DDR hat ja relativ schnell eigentlich Sachsen-Anhalt abgeschafft. Und dann durch die Wiedervereinigung gibt es erst Sachsen-Anhalt in der Form wie heute. Muss ich sagen, habe ich auch, also natürlich so spezifisch jetzt im Geschichtsunterricht nicht gehabt, im hohen Norden, wo ich aufgewachsen bin. Kannst du das nochmal zusammenfassen oder vielleicht auch einzelne die Sachen auch vielleicht hervorheben, die dich, wo du sagst, die sind für dich besonders relevant? Was hat es damit auf sich, Zusammenhang DDR, Bundesland, Sachsen-Anhalt, Aufteilung, Zusammenfügung?
Naja, ich glaube, dass diese Trennung des schon bestanden, also zunächst entstandenen Bundeslandes Sachsen-Anhalt in die Bezirke Halle und Magdeburg, also das habe ich selbst als wahrgenommen, solange es die A14 nicht gab, also diese Verbindung, die man heute hat, also das heißt, dass man...
Soll ich kurz erklären, die A14 geht quasi von Süden nach Norden sozusagen durch...
Genau, also heute von Leipzig sozusagen über Halle Magdeburg und jetzt nach Stendal und man geht in Halle auf die Autobahn und ist in einer Stunde im Stadtzentrum von Magdeburg also dass diese beiden Städte so verbunden sind, das ist heute normal und das ist eben lange gar nicht so gewesen und das ist, glaube ich, ein schönes Zeichen auch, wie die Sachen sich wieder verbinden und das war tatsächlich ja getrennt, diese Animositäten halten sich, glaube ich, bei Fußballfans, also das ist, glaube ich, eine nicht überwindbare Mauer zwischen Magdeburg und Halle, aber sonst diese DDR-Zeit, ich glaube, das nehme ich eigentlich weniger in der Trennung von Halle und Magdeburg wahr, sondern das ist sozusagen, also das, was ich sozusagen über die DDR weiß und die Art und Weise, wie ich mich damit auseinandersetze, ist da weniger, dass es zwei Bezirke sind, sondern dass es da sehr viele natürlich auch Zusammenhänge gibt. Einfach Thema für uns hier ist die Industriekultur.
Was heißt das? Ich glaube, das musst du ein bisschen ausführen.
Also was Industriekultur ist, ist eine Frage, die wir uns auch stellen und die sozusagen, oder wo es zu unserer Aufgabe mitgehört, auch eine Antwort auf diese Frage überhaupt erst zu formulieren. Industriekultur ist eine, also erstmal ein Sammelbegriff, wo es schon mal darauf ankommt, ob man primär historisch auf die industrielle Entwicklung schaut oder ob man den Begriff aus der Gegenwart und für die Gegenwart definiert. Wenn man den ersten Aspekt berücksichtigt, dann ist klar, dann leben wir ja insgesamt in einer stark durch die Industrialisierung geprägten Region auf unterschiedliche Weise. Das gilt für das Grunde das gesamte Bundesland. Und dann ist sozusagen diese andere, eher gegenwartsbezogene Perspektive, was bedeutet das eigentlich im Hier und Jetzt? Also geht es da um Industriestandorte, die wir hier haben? Klar, dann denkt man an sowas wie Leuna oder so. Oder geht es auch um den Umgang mit dieser industriellen Vergangenheit im Hier und Jetzt? Dazu gehört natürlich der gesamte Aspekt des Strukturwandels, der direkt mit sozusagen der Industrie, der Rohstoffgewinnung, die dann sozusagen benötigt werden, um also Braunkohleabbau, um dann eben sozusagen auch Industrieanlagen betreiben zu können. Diese Fragen, die Musealisierung von industrieller Vergangenheit und industrieller Größe durchaus, der Umgang damit, dass Aspekte dieser wichtigen Geschichte eben jetzt schon und seit Jahrzehnten weniger bedeutend sind oder eben sogar verloren gegangen sind oder in Zukunft auch noch weiter sozusagen verloren gehen werden. Unabhängig davon, was in so einem Wandelprozess dann an diese Stelle tritt, sind es ja trotzdem Verlusterfahrungen und Verlustgeschichten. Ich hatte es ja vorhin schon mal beim Mansfelder Land gesagt, dieses ganze Mansfeld-Kombinat, von dem im Wesentlichen nichts übrig geblieben ist.
Das muss ich auch noch mal kurz erklären, was das Mansfeld-Kombinat war.
Das Mansfeld-Kombinat ist ein riesiges Konglomerat unterschiedlichster Industriebetriebe gewesen, vom Bergbau bis zur Verarbeitung der gewonnenen Rohstoffe und bis in die Konsumgüterproduktion. Und das eben in der gesamten Mansfeld-Region und darüber hinaus prägend war als Arbeitgeber und in dieser Form mit der Wende eben aufgehört hat zu existieren und es sind wenige kleine Reste übrig geblieben. Und das hat sozusagen einen Wandlungsprozess ausgelöst, der nicht damit beschrieben werden kann, dass etwas anderes in dieser Art an die Stelle des Mansfeld-Kombinats getreten wäre. Das hat ja zu immensen Abwanderungen eben geführt und eben zu einer immensen Arbeitslosigkeit, zu so vielen Brüchen in den Biografien und zu Enttäuschungen. Das ist ein gesellschaftliches Trauma, glaube ich, das bei weitem noch nicht überwunden ist.
Und glaube ich auch bis heute ja noch, also was heißt noch, das ist glaube ich ja Kernfrage der aktuellen Entwicklung, wie kann man die Frage, wie können wir uns neu definieren in den einzelnen Regionen, wie können wir unsere Stärken wieder neu finden, wie kann das begleitet werden, wie kann das auf den Weg gebracht werden und genau, wie kann man da einen konstruktiven Weg finden, das neu zu gestalten und sich neu zu erfinden. Ich glaube, das ist ja wirklich eine der Kernfragen unserer, die das Bundesland bis heute so rumtreiben, und noch vielleicht auch mehr als andere Bundesländer, die da schon eine Antwort gefunden haben mit Industrie, mit Kultur. So, ich habe das Gefühl, wir hängen da manchmal auch ein bisschen zwischen den Stühlen in Sachsen-Anhalt.
Ja, das ist, glaube ich, also es sind ja zwei Fragen. Ne? Also einmal, was setzt man an die Stelle? Wie geht das eigentlich? Gelingen Wirtschaftsansiedlungen? Was weiß ich? Und das andere ist tatsächlich die Frage nach der Erzählung. Das heißt, wie erzählen wir die Jahre der DDR? Wie erzählen wir die 35 Jahre danach? Kommt das überhaupt vor? Gibt es diese Erzählung überhaupt? Und ich glaube, da haben wir noch einen Weg vor uns. Und es ist wichtig, dass man auch über dieses Land in einer Weise erzählt, dass diese Menschen mit ihren Lebensleistungen vorkommen. Und dass man das aber wiederum nicht nur als Verlustgeschichte erzählt, sondern auch als Erfolgsgeschichte, auch als schwierige Geschichte natürlich.
Gibt es Aspekte, wo du sagen würdest, die würdest du besonders hervorheben oder das wäre deine Erzählung oder was wäre dein Ansatz? Was wäre, hast du da eine Vorstellung?
Also wir haben im letzten Jahr eine Ausstellung gemacht, eine Fotografieausstellung, die Nach den Maschinen hieß, in der es um diese Frage geht, wie sind die letzten 100 Jahre in Industriefotografie eigentlich erzählbar? Und was für mich die wichtigste Entdeckung war, ist, wie sich eigentlich diese Fotografie ab 1990 darstellt, also ab dem sozusagen Bruch, dem Ende vieler dieser Betriebe und dem Ende der Produktion und den Entlassungen, die damit verbunden sind. Und was man da sieht, ist meiner Meinung nach eine Veränderung in der Fotografie, wie fotografiert werden kann. Man sieht die Menschen, man sieht die Verluste, man sieht aber eben auch die Betriebe, wie sie waren, dreckig, kaputt, verschlissen. Man sieht eine freiere, eine auch sich künstlerisch stärker mit dem Thema auseinandersetzende Fotografie. Also was ich damit sagen will, ist, man sieht ein viel größeres Spektrum und dieses breite Spektrum, das möglich wurde, ist auch Teil sozusagen einer größeren Erzählung, in der auch der Verlust eine Rolle spielt. Aber es ist eben auch allein auf die Fotografie bezogen, trotzdem eben auch ein Gewinn in allem, was daran auch schwierig ist. Und das, glaube ich, wäre so eine Perspektive, die ich gerne auch weiter erzählen würde.
Ja, wir haben jetzt ja so mit Luther, Bauhaus, DDR, auch so, sagen wir mal, ja, sehr bekannte, auch touristisch relevante Dinge, die von wo Leute von außen anreisen. Da gäbe es noch mehr. Also ich habe jetzt Händelfund schon einmal erwähnt, in Halle zum Beispiel. Was wären denn Sachen, wo du sagen würdest, die vielleicht auch von der Kultur aus gesehen, von der Geschichte aus, aber vielleicht wirklich auch mal mit dem Kulturblick, wo du sagen würdest, die würdest du gerne noch mehr erzählen, die würdest du gerne noch mehr gesehen haben, da würdest du gerne noch mehr Licht drauf scheinen.
Also ich würde der Vollständigkeit halber noch auf das Mittelalter und auf die Ottonen verweisen. Das ist für Magdeburg sehr wichtig. Aber das ist jetzt auch aus meiner Perspektive nicht das Entscheidende. Und das muss ich auch nicht sozusagen für mich entscheidend finden, weil es für diese ganzen Leuchttürme haben wir in unserem Bundesland fantastische Institutionen, die sich da verantwortlich fühlen und die alles dafür geben, dass das sozusagen auch strahlen kann und auch wahrgenommen wird. Und hier als Mitarbeiter beim Landesheimatbund fühle ich mich schon eher für die kleinen Sachen, für die Sachen in der Fläche verantwortlich und weniger für die Leuchttürme. Deswegen muss ich da gar nicht so viel Werbung selber machen und will das aber auch alles nicht sozusagen in irgendeiner Weise bestreiten. Aber ja, das viele, viele kleine, was wir in diesem Bundesland haben und was man sozusagen auf den weniger ausgetretenen Wegen eben überall entdecken kann, das ist faszinierend. Und dieser Reichtum ist sozusagen nochmal etwas, worauf man sich durchaus konzentrieren kann, nach dem man suchen kann und dem man dann auch finden wird. Also nehmen wir nur wenn man das in der historischen Dimension will, das selbst mal in Ostrau, wo ich wie gesagt engagiert bin, vor vielen Jahren schon mitgemacht. Wir haben dort die Kirchweihkantaten im Archiv wiedergefunden und haben die wieder aufgeführt, haben ein wunderbares Konzert gemacht, haben das auf CD aufgenommen. Da könnte man sagen, wer war dieser Johann Justus Kahle, der die damals komponiert hat? Das ist auch nur einer von unzähligen solcher Kantatenkomponisten gewesen. Aber es ist trotzdem eben großartig zu sehen, was für eine fantastische Musik, die für diese kleine Kirche dort vor über 300 Jahren mal komponiert haben. Und diese Art von Musik kann man so vielfältig und vielfach in diesem Land entdecken. Und das, glaube ich, ist eine wichtige zweite Perspektive neben Bach in Köthen zum Beispiel, der natürlich dann eben der ganz große sozusagen der Musikgeschichte war, der eben auch in Sachsen-Anhalt eine maßgebliche Station hatte.
Du hast jetzt dieses Beispiel mit der Aufnahme und so erwähnt, du hast vorhin, glaube ich, es war noch im Vorgespräch ein Beispiel erwähnt von einem Verein, die ein Carsharing-Modell innovativ entwickelt haben. Von mir aus darfst du gerne ein paar Beispiele nennen, auch gerne namentlich, dass Leute da mal draufschauen können, vielleicht, wenn die jeweiligen Gruppen einen Instagram-Kanal haben oder einen LinkedIn-Kanal oder eine Website, würden wir die auf jeden Fall auch mit aufnehmen in die Shownotes, dass Leute die finden. Hast du so ein paar Beispiele, die dieses Flächendenken auch zeigen, dieses Denken von, da sind kleine Gruppen, die dann gucken vor Ort, Wie können wir unseren Alltag gut gestalten, unsere Herausforderungen bewältigen, aber auch schön gestalten? Also nicht nur Herausforderungen bewältigen, sondern auch was schaffen, was Schönes.
Also ein Beispiel wäre der Heimatverein Nikrip. Das liegt bei Burg. Und das sind engagierte Frauen vor allem, die als Mütter von Grundschulkindern vor ein paar Jahren erst gesagt haben, wir müssen hier einen Verein gründen, wir müssen was tun, so geht das hier nicht weiter. Und die haben diesen Verein gegründet. In kürzester Zeit haben die alle Chancen genutzt, die sich ihnen geboten haben, konnten einen ehemaligen Konsum kaufen, konnten den mit erheblichem Fördermitteleinsatz sanieren und konnten dort einen Dorfgemeinschaftshaus bauen und betreiben das jetzt, haben dort eine Begegnungsstätte geschaffen, die für alle Menschen in diesem Ort da ist. Die machen dort Sommerkino, die machen solche Markttage, wo man dort regionale Produkte kaufen kann, aber eben den Ort überhaupt, der sozusagen offen ist für Gruppen, die sich dort treffen können. Und die haben alleine mit diesem Engagement in so kurzer Zeit die Lebensqualität in diesem Ort verbessert, erhöht, einfach sozusagen auf ein neues Level gehoben, dass ich sagen muss, es ist nach wie vor für mich unglaublich beeindruckend, wie man sowas in so kurzer Zeit so erfolgreich auch schaffen kann. Und das ist vorbildlich. Und dass es diese Menschen gibt, die sagen, wir ziehen uns das rein, wir sind bereit, so viel Lebenszeit hier zu investieren für die Gemeinschaft, das kann man einfach nur jedem Ort wünschen, dass es diese Leute gibt. Und allen, die es beeinflussen können, kann man nur sagen, macht das möglich und tut alles dafür, dass sich solche Leute in euren Orten willkommen fühlen und wohlfühlen und dass sie dann dieses Engagement auch tatsächlich so weit treiben, dass es zu diesen spielentscheidenden Entwicklungen kommt.
Ja, schönes Beispiel, auch gerade dieses dann wirklich auch aktiv werden und mit Fördermitteln zum Beispiel dann agieren zu lernen, hat ja auch seine Herausforderungen und seine Hürden. Schön. Wir hatten es vorhin im Vorgespräch, glaube ich, kurz angedeutet, dass es da einen Verein gibt, die auch ein eigenes lokales Carsharing-Modell entwickelt haben. Kannst du dazu noch was erzählen?
Ja, das ist ein Verein aus Schleberoda im Burgenlandkreis. Die haben ein E-Auto gekauft und eine App entwickelt, mit der sie dieses Auto gemeinsam nutzen können. Also auch in dem Sinne, dass wenn eben einer in die nächste Stadt fährt und der andere muss da auch hin, dass man das sozusagen über diese App so organisieren kann, dass man gemeinsam fährt. Und das ist natürlich eine Antwort auf Herausforderungen, die mit den ländlichen Räumen, gerade auch in Sachsen-Anhalt, verbunden sind. Also die Frage des kommunal organisierten öffentlichen Personennahverkehrs. Wie oft kommt denn in so einem Ort noch ein Bus an am Tag? Ist ja auch nicht erst in den letzten Jahren ein Thema, wie sozusagen Orte angebunden sind und wie man da hinkommt, wenn man kein Auto hat. Was ich hier so faszinierend finde, ist, dass das wirklich von den Leuten vor Ort angestoßen wurde und dass sie diese technologische Lösung selber mitentwickeln. Das heißt also nicht nur eine Idee umsetzen, die es woanders schon gibt. Das ist ja oft auch sinnvoll, dass man einfach sagt, eher gucken wir einfach mal über den Tellerrand hinaus, weil wir ja nicht alles nochmal selber erfinden müssen. Aber die haben das wirklich selber entwickelt und haben das sozusagen finanziell auch hinbekommen. Und inzwischen, glaube ich, interessieren sich da andere dafür, wie sie das gemacht haben und wie das mit dieser App funktioniert. Und ja, das ist äußerst inspirierend.
Ja, tolle Idee. Also auch die wirklich auch was weiterzudenken, was es vielleicht schon natürlich gab, Carsharing an sich. Aber dann zu sagen, wir gehen noch einen Schritt weiter, wir gucken, was ist das Neue und was brauchen wir. Und dann dieses gemeinsam Fahrten zu nutzen, also nicht nur das Auto zu teilen, sondern die einzelne Fahrt selber auch zu teilen, natürlich eine sehr schöne Idee. Und wie du schon gesagt hast, aus der Betroffenheit heraus, aus dem Problem heraus was gemacht, was vielleicht auf Dauer dann eher dafür sorgt, dass man auch weniger Autos vielleicht neben Auto in dem Ort braucht, wo jemand anders vielleicht sagen würde, ach, jetzt muss ich mir ein Auto anschaffen, sonst komme ich hier nicht weg. Oder auch jungen Leuten ermöglicht, vielleicht mobil zu werden, die sonst nicht wären.
Naja, vor allem der Trend, oder was heißt der Trend, aber wenn man als Familie im ländlichen Raum lebt, hat man in der Regel ja nicht nur ein Auto.
Das stimmt.
Und wenn man aber zu intelligenten Lösungen kommt, dann kann man ja vielleicht wenigstens sagen, vielleicht brauchen wir eben auch nur ein Auto und können uns aber sozusagen mit allen anderen das zweite Auto teilen oder sowas. Und ich glaube, das sind, ja, da sieht man es einfach, wie innovativ so eine Bürgergesellschaft sein kann, wenn sie kooperiert, wenn man miteinander arbeitet und wenn man die richtigen Rahmenbedingungen auch im Hinblick auf Förderprogramme und so weiter vorfindet und wenn man auch den Mut hat, sich mit diesen Programmen auseinanderzusetzen, was ja nicht immer ganz einfach ist. Aber mir ist inzwischen jetzt noch ein drittes Beispiel eingefallen, das würde ich gerne auch noch erzählen. Und zwar sind das das ist der Heimatverein in Ösig. Ösig ist ein Ortsteil von Blankenburg. Und die Ösianer sind im Augenblick auch Engagementbotschafter Kultur des Landes Sachsen-Anhalt, weil die auch unglaublich viel, glaube ich, richtig machen und das in einer Weise auch erzählen können, die zu Herzen geht und die aber eben auch inspiriert. Der Verein in Ösig nutzt ein Objekt, eine ehemalige Schule. Da sind schon seit vielen Jahren, ich denke Jahrzehnten, sind da sozusagen Einwohner dieses Ortsteils aktiv. Die haben da eine Kegelbahn drin, die treffen sich da zu Vereinsnachmittagen und solchen Dingen. Aber der Verein hat so eine richtige Blüte erlebt, erst in den letzten Jahren. Warum? Da sind Leute dazugekommen, jüngere Familien, und die haben gesagt, wir haben etwas, das uns hier fehlt. Wir haben keine Möglichkeit, dass unsere Kinder hier Sport machen können, dass sie sich bewegen können. Und die Älteren, die diesen Verein bis dahin betrieben haben, die haben erkannt, das ist es, das ist eine Chance. Wir sagen nicht fest und starr, dieser Verein macht das und wir sind dafür da, sondern die haben das geöffnet. Die haben diesen Verein geöffnet für die Menschen, die hinzukommen, die ihre Ideen und ihre neuen Themen mitbringen. Und das war sozusagen das große Verdienst letztendlich der älteren Vereinsmitglieder, dass sie das zugelassen haben. Und heute sitzen die dort alle in trauter Runde. Da sind die Älteren dabei und da sind aber auch die Jüngeren dabei. Und die haben es geschafft, in dieses große Objekt, ja, im Grunde eine Art Turnhalle einzubauen, haben sie Fördermittel organisiert und da ist jetzt ein richtiger, komplexer Sport- und Gymnastikraum drin, großen Spiegel mit Matten, mit Klettermöglichkeiten und die haben ihre Mitgliederzahl vervielfacht. Die haben ein total innovatives, junges Team. Da sind jetzt eben Jüngere, die machen eben Social Media und die Website, die vermieten das und da kommen Gruppen, die das nutzen. Und ja, also die Geschichte, die ich da erzählen will, ist klar, dass Vereine müssen sich permanent weiterentwickeln, die müssen sich permanent verändern. Innovation ist das entscheidende Stichwort. Wer stehen bleibt, wird im Grunde irgendwann aufhören zu existieren. Wir haben immer wieder Vereine, die natürlich sagen, ja, es kommen keine Jungen mehr nach und so weiter. Und das ist für mich eins der zentralen Beispiele, wo ich sagen kann, also weder das Heimatthema noch das Vereinsthema, irgendwas davon ist tot oder wird nicht mehr gebraucht oder spielt demnächst keine Rolle mehr. Aber die Veränderung, die Anpassung an die sich verändernden Rahmenbedingungen, die Bewegung, die Offenheit und immer wieder dieses Sicherstellen, dass man anschlussfähig ist, auch an die Menschen, die man ja eigentlich erreichen will, das zeichnet diesen Verein aus. Also die haben das wirklich ideal gelöst und sind hoffentlich auch oder werden hoffentlich noch viele andere inspirieren.
Schöne Beispiele, und ich finde den letzten Satz wirklich auch wichtig, dieses sich davon was abzugucken und zu gucken, wie können das andere auch mitnehmen und davon lernen.
Sehr schön. Ja klar, also das ist ja etwas, was wir jetzt in unserem Selbstverständnis auch ja leisten wollen. Ne? Also auch da geht es ja gar nicht darum, wenn ich auf meine eigene Arbeit gucke, dass man sich da vor andere Leute stellt und denen einfach in endlosen Monologen sagt, genau so musst du es machen, sondern wir versuchen eigentlich, die Leute zusammenzubringen, damit die sich gegenseitig inspirieren und dass die selber sehen, hey, das hat ja der Verein schon hingekriegt, woran wir noch sozusagen arbeiten, und wir fahren die mal besuchen, wir gucken uns das mal an und versuchen mal zu verstehen, welche Schritte sind die gegangen, welche mentalen Schritte vielleicht als allererstes, und dann gucken wir mal, was wir vielleicht davon auch übernehmen können.
Wie sieht das bei dir aus? Magst du, wie über deine Umgebung, deine Stadt, dein Stadtteil oder dein Dorf gesprochen wird? Möchtest du das Leben der Menschen um dich herum alleine oder mit anderen besser machen? Hast du Fragen dazu, wie du oder ihr euer Vorhaben stabilisieren und finanzieren könnt? Dann schreib eine Mail an beratung@sigusa.de. Wir unterstützen dich gerne und kostenlos. Wenn du mehr über Sigusa wissen willst, schau doch mal auf sigusa.de vorbei oder folge SIGU Netzwerk Sachsen-Anhalt bei Instagram bzw. Sigusa bei LinkedIn. Ich hoffe, das Gespräch heute hat dir gefallen. Bis zum nächsten Mal bei Sigusa redet mit.